Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute starten wir mit einem absoluten Highlight ins neue Jahr. Und zwar mit einem Thema, das uns alle betrifft: Mental Health. Mein heutiger Gast ist ein echter Gamechanger in diesem Bereich. Und ich freue mich riesig, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bereits in Folge 35 hat er uns mit seinen tiefgehenden Insights begeistert. Und die Resonanz war überwältigend. Es ist mir eine große Ehre, heute erneut mit ihm zu sprechen, und zwar über ein Thema, das in unserer schnelllebigen Welt wichtiger ist denn je. Frank Scheelen ist ein Name, der für Erfolg, Innovation und ganzheitliche Exzellenz steht. Er ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch Rennfahrer, renommierter Redner und mehrfach ausgezeichneter Autor. Mit über 30 Jahren Erfahrung hat er die Scheelen AG zu einem internationalen Top-Unternehmen aufgebaut und ist ein gefragter Experte für Führung, Resilienz und Spitzenleistung. Aber was Frank besonders auszeichnet, ist seine Fähigkeit, den Menschen hinter der Leistung zu sehen. Denn er weiß, dass nachhaltiger Erfolg nur auf einer stabilen mentalen Basis möglich ist. Heute sprechen wir darüber, warum Mental Health vielleicht die wichtigste Grundlage für persönliche und berufliche Spitzenleistungen ist. Wir schauen auf die Fragen: Wie erkennen wir unsere Stressmarke Eigenbau und eliminieren sie? Was können wir tun, um als Führungskraft Teams resilient und leistungsfähig zu halten, gerade in den gerade turbulenten Zeiten? Und warum ist mentale Gesundheit der Schlüssel, um mit einem klaren Kopf und voller Energie ins neue Jahr zu starten? Frank bringt nicht nur Fachwissen mit, sondern auch eine inspirierende persönliche Geschichte und jede Menge praktische Tipps, die jeder von uns sofort umsetzen kann. Also, schnall dich an, diese Folge ist wie ein Boxenstopp für deine mentale Fitness und deine unternehmerische Zukunft. Ich bin gespannt auf den Austausch und freue mich riesig, dass er wieder dabei ist. Willkommen zurück bei Bock auf Business, lieber Frank Scheelen.
Hallo Dirk, vielen Dank für die ausführliche Ankündigung. Bin gerne wieder bei dir, aber.
Ja, also wir haben letztes Mal ja unheimlich viel über Unternehmensführung und Unternehmer-Mindset und so weiter gesprochen. Und dieses Thema Mental Health konnten wir letztes Mal gar nicht ansprechen, weil die Stunde war so schnell vorbei. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das auch ja unter anderem auch mich vor gut 13 Jahren aus der Bahn geworfen hat. Mhm. Frank, Mensch, du bist ja ganz viel in Firmen und, unterwegs und ganz viel mit Unternehmern zusammen. Was ist denn aktuell so die größte Herausforderung, die ihr auch in der Arbeit mit den Unternehmen im Kontext Mental Health habt? Mhm. Was für Themen trefft ihr?
Ja, gut, du hast es vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich stelle oftmals so die Frage, wenn ich Vorträge mache, also auch vor größeren Gruppen, ich stelle die Frage: Denk mal so 10, 15 Jahre zurück, wie viele Menschen, also privat und Geschäft, wie viele Menschen kanntet ihr, die in so Hamsterrad Richtung Burnout oder in einem Burnout konkret waren? Ja, und dann gehen so, was weiß ich, 10, 15, 20% der Hände hoch. Ja. Und dann stelle ich die gleiche Frage, stelle ich nochmal, aktuell, wie viele Menschen kennt ihr privat wie Geschäft, die in einem Burnout drin sind, kurz davor oder bereits vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind? Und da gehen eigentlich meistens 80% der Hände nach oben. Ja. Also das zeigt so die aktuelle Situation. Du kannst alle Studien von Krankenkassen, von unterschiedlichen Instituten anschauen. Wir sehen eins, dass die psychische Belastung generell stark steigt. Ja. Alle anderen Krankheiten, ja, die schwanken mal ein bisschen, klar, Jahreszeit und so weiter, aber die psychische Belastung geht steil nach oben. Und wenn man das mit KPIs oder mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen betrachtet, sind es, glaube ich, 60 Milliarden, die uns verloren gingen. Wir hatten letztens eine Studie, die auch gezeigt hat, dass 10-15% der Mitarbeiter oder bis zu 20% der Mitarbeiter entweder direkt ausfallen oder die Leistung natürlich weit unter dem ist, was wir tatsächlich haben. Und das in einem Umfeld, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, vieles wird ja getriggert durch das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, früher, so vor 10, 15 Jahren, wenn ich da mit Unternehmern gesprochen habe, da war bei manchen, ja gut, wenn da einer rausfällt, da stehen ja 10 weitere vor der Tür. Ich glaube, wir sind uns einig, da steht keiner mehr heutzutage. Das ist ja das eine. Gleichzeitig suchen alle dringend Verstärkung im Team. Das heißt, wenn jetzt noch jemand rausfällt oder in diesem Hamsterrad drin ist, und ich komme ja vielleicht nachher nochmal dazu, dann ist das natürlich für alle anderen zusätzlich natürlich nochmal ein Stress. Und das potenziert das Ganze nochmal. Ja. Also deine Frage, egal in welches Unternehmen wir reingehen, wir waren jetzt bei Opit, ist ein Vorzeigeunternehmen, die in dem Bereich Mental Health oder Corporate Health extrem viel machen. Und wenn man das, das war interessant für mich, mit den ganzen KPIs von Fluktuation angefangen, Krankheitsstand und so weiter anschaut, dann sind die so weit unter dem, was Durchschnitt ist in Deutschland. Da sieht man auch, dass das nicht nur nice to have ist, sondern dass es konkret was bringt. Ja.
Ja. Also der Podcast dient ja auch immer dazu, erste Schritte zu gehen und vielleicht auch sogar daraus erste Maßnahmen zu gehen. Was ich mich jetzt frage, wenn wir so viele Unternehmen haben, wo diese Themen sind, Fachkräftemangel und die Belastung hoch ist. Zum einen würde mich mal interessieren, was ist denn der Unterschied wirklich von heute zu vor 10 Jahren oder vielleicht auch vor 20 Jahren? Wir hören ja auch immer wieder, dass gesagt wird, ja Mensch, früher haben wir es halt einfach gemacht und haben gar nicht so viel drüber nachgedacht oder sonst
ja,
irgendwas.
Wir hatten ja keine
also, Zeit, würde ich, ja. Ja, genau. Also das ist einfach mal eine Frage, die ich dir gerne mal stellen würde. Was ist denn so wirklich der Unterschied und warum bewegt sich das gerade auch so sprunghaft nach oben?
Gut, wir haben aktuell natürlich wirtschaftliche Situation, Krieg und Co., was wir alles um uns herum haben, was mit Sicherheit von außen auch zusätzlich auf uns reinströmt. Ja. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Ja. Wenn du guckst, die Studien, wir haben eine Studie mit 500 Studenten mal gemacht, haben wir 500 Studenten mal durch das System laufen lassen, wo wir Stress messen können und haben das verglichen mit 500 Menschen, die im Arbeitsumfeld sind. Die Studenten sind jetzt schon gestresster, wie die, die am Arbeiten sind.
Was?
Ja, genau. Aber alle Zahlen, die du anguckst, was ja steil nach oben geht, früher waren es eher die Älteren oder die Alten, wo man sagt, ja, die sind nicht mehr so leistungsfähig. Heute ist es genau umgekehrt. Ja. Also das Durchschnittsalter von den Gefährdeten, von denen die ja, Richtung Burnout vielleicht unterwegs sind, sind immer jünger. Ja. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptfragen, die mich auch beschäftigen. Wir haben eine Kooperation mit einem Institut in Österreich, InstaHelp heißen die. Toto Wolf ist derjenige, der das als Investor auch finanziert. Die haben 280 Therapeuten, Online-Therapeuten, und die sind komplett ausgelastet, die eben Menschen, wenn die ins Hamsterrad reinlaufen oder wenn die im Hamsterrad drin sind, also auf dieser Burn-On-Phase, da komme ich aber nachher nochmal dazu, dass die da jemand oder Leute haben, die 24/7 zur Verfügung stehen. Weil der Punkt ist ja der, läufst du in so ein Hamsterrad rein, du brauchst professionelle Unterstützung, bis du einen Termin beim Therapeuten bekommst oder bei einem Arzt, sind die oftmals 3-6 Monate
Ja.
Und die Geschäftsführerin, wir hatten so einen Online-Kongress, die habe ich die gleiche Frage gestellt, habe gesagt, bitte erklär mir doch mal, warum es vor allen Dingen die Jungen sind. Ja. Klar, also wir haben das Thema 24/7 on zu sein, klappt, du bist immer on, du bist unter Druck, auch Social Media, den Druck, den sich viele machen, mit Posts und wie sehe ich aus und wie komme ich rüber und was wie viele Likes habe ich und so weiter. Also das ist so ein Teil. Ja. Aber der wesentliche Punkt, und das ist so ein bisschen auch meine Erkenntnis und Überzeugung, was die Kollegin gesagt hat, die sagte, viele von den Jüngeren, also man darf nie schwarz-weiß, ist klar, gell? Von den jüngeren Generationen XY, die haben nie echte Resilienzstrategien kennengelernt, ja. Ich stecke ja noch bei den Babyboomern so mit drin, gell? Damals aus Schule, Ausbildung, Bewerbung, also du musstest schon immer mal die Ellenbogen ein bisschen rausfahren, du musstest immer hart kämpfen, um einen Job zu kriegen, um die Ausbildung zu kriegen, um sich im Unternehmen zu behaupten und auch angefangen bei der Erziehung. Ich hatte gestern so einen Call mit einem Experten, der sagt auch, ja, die Kids werden im SUV schon zum Kindergarten, zur Schule gefahren. Die werden immer gepampert in so eine rosarote Wolke. Und auch heute, wenn die dann auf einmal auf die normale Menschheit, Arbeitsumfeld, losgelassen werden, das sind so Dinge, wo wir sagen, ja, mei, alltäglicher Wahnsinn, Haken dran, weitermachen. Da sind die total überfordert und denen fehlen oftmals so diese Strategien, wie gehe ich mit zwischenmenschlichen Konflikten, also nicht nur WhatsApp schicken und so weiter, sondern wie gehe ich mit Menschen zwischenmenschlichen Konflikten, wie gehe ich mit Rückschlägen um und so. Und das ist so ein Thema, wir nennen es ja auch Coping-Strategien, wie weit besitzt du Strategien, um mit Stress, mit Rückschlag umzugehen. Und das ist das, was bei denen oftmals fehlt. Ja, das fängt in der Erziehung an und das zieht sich komplett natürlich durch. Und auch wenn man so guckt, die ganze Diskussion mit Life Balance und was weiß ich, Viertageswoche. Und die Frage im Recruiting ist ja nur noch, wie viel Corporate Benefits bietet ihr denn im Vergleich zu allen anderen? Ja, und ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, mal auch bei einem Unternehmen zu gucken, was bieten die da alles an? Es ist ja verrückt, ja. Und trotzdem haben wir diesen Stress, ja. Also meiner Meinung nach hat sehr viel mit den Menschen selber zu tun auch, ja.
Da wirst du sicherlich viel Erfahrung haben. Was sind denn so die allgemeinen Faktoren, die dann nachher dazu führen, jetzt auch in eine Erschöpfung zu geraten? Was sind denn so diese Dinge, ob auch jetzt auf der Unternehmerebene oder eben auch, was das ja auch unsere Arbeit ist oder unsere Verantwortung ist, ja auch für unsere Mitarbeiter ein entsprechendes Umfeld zu sorgen, dass es ihnen gut geht, gute Rahmenbedingungen. Was sind denn die größten Stressfallen, wo wir vielleicht sogar morgen schon hingucken können als Unternehmer und da sogar vielleicht ein Stück weit was verändern dürfen?
Ich habe so eine Skala, die ich gerne benutze. Wir haben auf der linken Seite haben wir so das Thema Bore-out, sage ich jetzt mal, ja. Und wir sind ja auch gerade dran, mit KI-Lösungen auch das Thema Mental Health anzugehen, weil rein über Beratungsgespräche bist du gar nicht in der Lage, das zu stemmen. Ja. Dubai hat jetzt 150 Millionen freigeschaltet für mentale Gesundheit der Bevölkerung und vor allen Dingen auch die Schwerpunkte Studenten, auch die sie damit reinziehen. Ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Thema Bore-out, wo Menschen im Prinzip im Job gar nicht gefordert sind, Langeweile haben und KI nimmt uns ja auch vielleicht in Zukunft immer mehr kreative Tätigkeiten ab. Ja? Also wir sind jetzt ja kurz, auch jetzt, wo das neue Jahr losgeht und wenn du da ein Newsletter oder irgendwas machst, das machst du ja heute über ChatGPT. Ja? Früher hatten wir da eine Agentur, wir sind im Team, an den Texten gesessen und so weiter danach. Und da nimmt natürlich KI viel weg. Das heißt, das eine ist, bin ich denn tatsächlich auch gefordert? Sehe ich auch einen Sinn in dem, was ich tue? Und da wird viel weggenommen. Ja. Also am Anfang, wenn ich über das Thema Bore-out gesprochen habe, haben viele gelächelt. Wir haben gesagt, wegen Langeweile. Also ich glaube, das ist kein Problem. Viele laufen aber in ein, ein Stressmuster rein, in eine Depression rein, weil sie täglich nicht gefordert sind. Und das haben wir ja auch, wenn jemand in Rente geht, Top-Job gefordert, mental und so weiter. Auf einmal fällt alles weg. Du hast es nicht mehr, dass du da so in ein Loch fallen kannst. Also das ist so eine Seite. Ja. Da ist aber das Thema Sinn, ist, glaube ich, da sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben so vier Grundtrigger, die Menschen einfach brauchen, um resilient arbeiten zu können. Das ist das Thema: Wie weit habe ich eine Orientierung, was ich da mache? Wie weit bin ich eingebunden? Wie weit habe ich da positive Interaktion mit anderen Menschen und so? Und wenn das natürlich alles nicht mehr gegeben ist, schwierig. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Burnout. Das heißt, Burnout bedeutet ja, es ist ja kein reines Krankheitsbild. Ja? Entweder ist es psychisch oder körperlich oder psychisch und körperlich zusammen. Ja? Ich kenne viele Menschen auch im direkten Umfeld, die waren nicht mehr in der Lage, morgens aufzustehen. Weder der Körper noch der Geist hat es mitgemacht. Ich habe in Wien eine Kollegin kennengelernt, Startup-Unternehmen, senkrecht nach oben, alle waren hell begeistert und unter Vollgas. Die war auf dem Weg zum Kunden und die konnte in der U-Bahn nicht mehr aufstehen. Ja. Also sie konnte es einfach nicht mehr. Ja.
Wahnsinn.
Ja, genau. Aber das ist das Thema Burnout. Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, auch so an die eigenen Erfahrungen im Umfeld, in dem Moment, wo jemand in so einem Burnout drin ist, da kannst du ja nicht sagen, mach mal einen Wellnessurlaub oder irgend sowas in der Richtung, sondern Menschen sind 3, 6, 9 Monate raus aus dem Business, aus allem im Prinzip. Meine Erfahrung ist, dass die auch nie mehr so leistungsfähig sind wie vorher. Ja. Das heißt für uns eigentlich viel wichtiger, und das ist so meine These, zwischen Burnout und Burnout, da gibt es eine Phase, die nennen wir so Burn-on. Das ist die Phase, wo du anfängst, ins Hamsterrad reinzukommen und wo du anfängst zu brennen sozusagen, aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Und das ist eigentlich die Phase, wo wir präventiv frühzeitig gegenarbeiten müssen. Ja. Und auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir die Führungskräfte in diese Themen mit einbauen. Wir haben letztes Mal über das Thema professionelle Führung gesprochen. Gesunde Führung gehört für mich einfach auch fest damit dazu, dass die Führungskraft sich selber überhaupt mal reflektiert. Was bedeutet Burn-on? Was sind typische Kriterien? Einmal für mich selber. Wir geben denen ja auch so eine Reflexion über so ein Gutachten danach auch, wo wir 30 Parameter auch sichtbar machen können. Einmal für sich selber, aber auch um zu erkennen, wann fängt vielleicht ein Mitarbeiter bei mir an zu brennen. Ja? Und so typische Situationen, ich weiß nicht, wie es dir geht, so für mich ist so ein Warnzeichen, wenn ich nachts nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann. Ja? Das sind so typische Dinger, wo ich dann merke, oh hoppla, pass auf, jetzt musst du ein bisschen langsam machen. Da, gell? Jeder hat so seine eigenen Bereiche, wo man es merkt. Ja? Aber wir haben manchmal die Situation, da kann jemand nicht mehr einschlafen und auch nicht durchschlafen. Also sagt er, komm, wenn ich sowieso nicht einschlafen kann, dann kannst du ein bisschen länger im Büro bleiben. Und morgens bin ich ja auch schon hellwach oder hellwach vielleicht eben nicht. Aber ich kann morgens ja auch nicht durchschlafen. Also gehe ich ein bisschen früher ins Büro. Ja. Und das sind natürlich so Alarmzeichen. Die Menschen arbeiten von den Stunden eigentlich immer mehr, immer länger. Output, Fehlerquote und so weiter geht aber genau in die andere Richtung. Ja. Und das ist eigentlich wichtig für sich frühzeitig zu erkennen, wie kann ich da dagegen steuern, was kann ich da konkret auch machen und dass ich es als Führungskraft auch unbedingt erkenne, wenn meine Kollegen da reinlaufen. Und ein weiteres Signal für mich ist auch, das, was uns früher eigentlich Spaß gemacht hat, also auch die Resilienz wieder aufzutanken, andere Freunde, Menschen im Team, Mittagspausen mit anderen Menschen zu verbringen, abends auch mal wegzugehen, um den Kopf auch wieder frei zu kriegen, da haben die gar keinen Spaß mehr dran. Ja? Die haben gar keine Lust mehr drauf. Das heißt, das, wo ich früher aufgetankt habe, das mir eigentlich die Energie wieder zurückgegeben hat, darauf habe ich keine Lust, keinen Spaß mehr und das beschleunigt die ganze Drehzahl. Ja? Und Professor Volker Nürnberg, der ja bei uns auch im Beirat mit drin ist, Top-Gesundheitsberater, der sagt immer, das ist so ähnlich, als wenn die Batterie immer leerer wird, du eigentlich aufladen müsstest wieder, aber das Ladekabel ist vielleicht defekt oder hat einen Wackelkontakt so in der Richtung. Ja. Das ist eigentlich genau das, was da passiert. Die Spirale läuft immer weiter und wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, dann brauchst du oftmals jemand von außen. Deswegen sage ich Führungskraft oder ein Gesprächspartner oder wir arbeiten gerade an einer Avatar-KI-Lösung. Da kannst du nachts um drei hast du deinen Avatar, das ist die neue Generation, da kannst du reden, so wie wir zwei miteinander reden. Da hast du den Avatar, den du jederzeit anrufen kannst, der dir Tipps, Empfehlungen, der zuhört und so weiter und so fort. Um eben Menschen, das ist ja, wir reden ja von Millionen von Menschen, die da betroffen sind, auch weltweit, um diese Menschen abzuholen. Aber für mich ganz wichtig, die Führungskraft, die muss sensibilisiert sein, dass sie das Verhalten, der oder die ist viel länger da wie alle anderen, dass man das nicht als eine Stärke sieht oder als positives Beispiel, guck mal, sondern im Gegenteil, dass ich da erkenne, hoppla, pass mal auf, ich glaube, da ist was in Unwucht und da frühzeitig gegensteuern.
Ja, also ich kann es aus meiner Zeit, ich hatte 2011 einen Burnout, bei mir war es so, die Symptomatik war dann die, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte und das war dann mal damals mit 33 schon für mich sehr, sehr schwerwiegend, aber die Signalstufen habe ich nicht gehört oder ich habe sie gar nicht zulassen wollen und da einiges, was du gesagt hast, kann ich dann nur bestätigen.
Das heißt, ja, wie gehe ich heißt denn, du konntest nicht mehr Auto fahren?
Tatsächlich ja, weil, also ich musste... Also bitte frag.
Ja, gerne. Ja, genau. Weil du dann Angst davor hattest oder auch von der Konzentration oder
weil ich Angst hatte. Ich hatte tatsächlich auf einer Passstraße von Südtirol nach Deutschland zurück aus einem Urlaub tatsächlich dieses dauerhafte Gefühl abzustürzen. Mhm. Aber ich hatte eine Woche vorher einen Zusammenbruch und der war der Start der ganzen Geschichte. Und es war dann auch so, ein Jahr war dann eben Rehabilitation angesagt. Mhm. Und zwar richtige Rehabilitation und vor allem auch eine unternehmerische Umstellung. Das heißt, genau das, was ich auch heute tue, ich durfte mein Geschäft eben unabhängig von mir aufbauen. Und das ist ja dann die Konsequenz, die daraus entstanden ist und auch die Leidenschaft, da auch Unternehmer dabei zu unterstützen.
Ja, absolut.
Jetzt aber noch,
also das, was du sagst da, darum habe ich nachgefragt. Es gibt ja die rein körperliche Situation, oder? Dass der Körper halt einfach die Energie nicht mehr hat. Es gibt eine rein mentale, psychische Situation oder beides zusammen. Ist klar, das potenziert sich dann natürlich nochmal. Ja. So wie du es beschrieben hast, war das in der Situation, dass du dann psychisch über diesen Druck, es äußert sich dann meistens in Ängsten oder dass man die einfachsten Dinge, die man früher ganz locker nebenbei gemacht hat, auf einmal enorm unter Druck bringen. Ja. Für mich ganz wichtig, wenn man das Thema eben anschaut, viele sagen, ja, in dem Job, in dem Umfeld, in der Situation muss man ja in ein Hamsterrad reinlaufen, muss man ja unter Stress sein. Ja. Und für mich ist das Wichtigste, und wir haben ja damals mit dem Deutschen Stressverband zusammen ein Konzept entwickelt, mir ist immer mehr aufgefallen, wir haben zwei Personen im gleichen Job. Die eine Person ist auf Temperatur, die andere verbrennt gerade, sag ich mal. Ja. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur das Äußerliche. Klar, da stehen wir alle unter Strom, was wir da so alles parallel und Reizüberflutung und wir sind auch wenn wir über das Thema eher jüngere Generation, die haben ja im Hobby oder in der Freizeit noch mehr Stress eigentlich wie im Job danach auch, gell? Und da ist für mich das Wichtigste das Thema Stressmarke Eigenbau. Das Konzept hat mir extrem gut gefallen und wo ich mich selber, du hast das Thema auch Motorsport angesprochen und so weiter, wo ich für mich selber auch erkenne, Stressmarke Eigenbau, da setze ich mich selber unter Druck. Und es gibt einfach gewisse emotionale oder rationale Antreiber. Das heißt, wenn dieser Trigger gedrückt wird oder wenn ich ins Hamsterrad reinlaufe, dann springen diese Antreiber an. Sei perfekt, sei schnell, sei nett, katastrophisieren, also machst aus einer Mücke einen Elefant und so weiter. Diese Dinge fangen auf einmal an zu springen. Und das ist für mich eigentlich, wenn wir über das Thema Stressmarke Eigenbau nachdenken, das sind für mich die wichtigsten Dinge. Und vor allen Dingen, wenn ich die mal durchschaut habe, wenn ich mich selber erkenne, wenn ich da auch mal so einen Spiegel vorgesetzt bekomme, die Dinge kann ich ja persönlich verändern. Mhm. Selbsterkenntnis ist da extrem wichtig, dass ich mich selber erkenne, bevor es eben zu spät ist, bevor ich ins Hamsterrad reingehe. Und dass ich erkenne, mein typisches Muster wäre jetzt, okay, jetzt erst recht keine Schwäche zeigen. Aber das sind genau die Dinge, die dich dann nachher weiter ins Hamsterrad reintreiben.
Ja, definitiv. Ich meine, ich weiß es nicht, wie es dir geht. Die Arbeit mit den Unternehmern, die ich machen darf, wir treffen uns immer, entweder kurz davor oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, und diese Signalstufen vorher, die übergehen wir. Wir können ja auch heute nur dafür mahnend dafür werben, dass wenn ein Unternehmer sich jetzt in dieser Situation fühlt und vielleicht auch mal erschlagen ist. Also ich hatte noch andere Symptome. Also das war dann eben so, dass dann auch, ich kann mich noch erinnern, wir haben dann auch öfters einfach mal abends dann in der Bar uns dann auch in Anführungsstrichen auch miteinander erholt, um diesen Stress uns abzulenken. Auch das sind so Themen und das sind Dinge, die erlebe ich heute genauso immer wieder. Ich sage, da einfach ehrlich zu sich sein und sagen, okay, wenn ich da jetzt nicht einen Cut reinmache und jetzt mal einen anderen Weg gehe, kann es echt haarig werden.
Mhm. Absolut. So, also für mich auch ganz wichtig, mein Motto, mein Lebensmotto ist Work hard, play hard.
Ich weiß.
Ja, genau. Du kennst ja meine Aktivitäten und Hobbys und Sonstiges im Vorlieben. Ja. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, und du hast es gerade angesprochen, die Gefahr ist, dass wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, dass du gar keine Lust mehr hast, irgendwas anderes zu machen. Ja? Ja. Für mich, ich kann den Hebel relativ schnell umlegen, zwischen 100% Vorträge, Job und was weiß ich, alltägliche Wahnsinn, sage ich immer. Und dann aber den Hebel umzulegen und dann vielleicht zu sagen, komm, ich nehme mir die Zeit, ich gehe eine Runde Radfahren, ich gehe in die Natur oder klar, auch Motorsport. hilft mir ja auch, den Kopf frei zu kriegen. Also, dass ich rauskomme aus diesem Hamsterrad, aus diesem, was da passiert. Nur eins musste ich auch lernen, das ist interessant. Ich habe das Beispiel ja vorhin gesagt, dass viele in der Freizeit mehr Stress haben, vielleicht wie im Job. Ja. Man redet ja oftmals von positiven und negativen Stress. Ja. Aber mein Learning ist auch gewesen in der Entwicklung von so einem Konzept, auch positiver Distress und Eustress. Für den Körper ist beides Stress. Auch wenn es hilft übers Hobby, über Extremsport. Und oftmals ist es ja auch so in vielen Unternehmen, der Chef selber ist Marathonläufer. Und da, wenn sich alle ein bisschen mehr bewegen, das wäre ja gut. Aber dann wird auf einmal die Messlatte sofort wieder hoch und sei stark, dass auch da der Druck wieder reinkommt. Ja? Und in dem Moment ist es, glaube ich, wichtig, dass man erkennt, es ist zwar eine Ablenkung, es macht Spaß, es gibt ja auch wiederum Energie. Und du musst dir im Klaren sein, beides hat für den Körper eine Stressfunktion. Ja? Und deswegen ist es wichtig, auch wirklich mal dann wieder loszulassen, abzutauchen, mal rauszugehen. Oder wie du auch sagst, das ist ein typisches Beispiel, dass man ja gar keine Lust mehr hat, sich mit anderen Menschen zu unterhalten, zu treffen, um einfach wieder aufzutanken dann, ja, raus aus dem Job, wirklich mental abschalten zu können. Und das ist so ein Learning Club, wo viele wieder hin müssen, dass sie den Hebel umlegen können, dass sie da eine Sache machen, die mit dem Job oder das, was sie ins Hamsterrad reintreibt, auch wieder loslassen können.
Ja. Eines unserer wichtigsten Aufgaben jetzt, das haben wir mal auf uns selbst geguckt, da eben dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Jetzt haben wir als Führungskraft ja auch die Aufgabe, genau diese Signale denn auch unserer Mitarbeiter zu sehen. Wie siehst du denn da unsere Aufgabe und auf was dürfen wir denn gucken? Yes. Und wie gehen wir, also ich weiß, es sind jetzt ein paar Fragen hintereinander, aber das ist ja immer so ein Prozess. Ich erkenne bei meinen Mitarbeitern irgendwo eine Veränderung. Mhm. So, was ist denn jetzt mein Job und wie gehe ich daran?
Die Frage ist ja auch immer, wie weit kann ich als Führungskraft gehen? Ja, es gibt ja so Modelle, die Führungskraft als Coach, als Therapeut, in Anführungszeichen. Mhm. Und du musst einfach sagen, es gibt gewisse Dinge, die gehören nicht zu den Aufgaben einer Führungskraft. Ja. Und als Führungskraft, wenn ich da der Coach und Therapeut auf einmal werde, dann ist es grenzwertig auch von der Rolle danach. Das ist so ein Punkt. Aber Führungskräfte zu sensibilisieren und für mich gehört als festes Modul gesunde Führung für jeden mit da rein. Einmal für sich selber, auch das, was wir gerade besprochen haben, die Wahrnehmung zu schärfen. Ja. Wir reden im Prinzip über Corporate Health. Ja. Das heißt, was können denn die Unternehmen machen, um möglichst diesen Stresslevel zu reduzieren oder auch Angebote anzubieten, dass die Menschen leistungsfähig werden. Ja. In der Schweiz spricht man eigentlich weniger von Stress und Burnout, sondern eigentlich ist es Leistungsfähigkeit sicherstellen. Um das geht es ja. Und da gibt es natürlich viele Rahmenbedingungen, die man im Unternehmen anbieten kann. Die Erfahrung, die wir machen, viele gehen da sehr, sehr stark in das Thema Corporate Benefits rein. Das ist auch das, was die junge Generation natürlich sofort beim Recruiting schon interessiert, was es da alles für tolle Sachen gibt. Also Homeoffice ist ganz klar. Dann gibt es einen Jobrat. Dann gibt es, was weiß ich, alles für Vorteile und Nutzen und so weiter und so fort. Das ist alles nice to have in der Richtung, aber ob das dann wirklich auch die Lösung ist, dann, ja, um Menschen nachhaltig leistungsfähig zu erhalten, ist ein Fragezeichen für mich. Klar, man kann auch, viele Unternehmen bieten auch Gesundheitscheck-ups an. Wir haben auch ein Projekt mit dem Unternehmen gehabt, bei dem großen Unternehmen hier in Deutschland. Da haben die so Gesundheitscheck-ups gemacht. Die haben also so Container im Unternehmen aufgebaut, wo die Ärzte dann waren, wo die ganzen Menschen dann auch komplett gecheckt wurden. Und du kannst ja Stress, kannst du ja auch im Körper messen über gewisse Parameter. Aber dann haben die Mitarbeiter dann Feedback gehabt, ja, pass mal auf, da gibt es einige Stresssignale. Du musst jetzt mal ein bisschen langsamer machen, aber das ist ja nicht die Lösung. Was wir gemacht haben mit dem Relief-System, wo wir eben die mentale Belastung angucken können, dass wir dann sehen, wo kommt der Stress denn tatsächlich her? Wo treibst du dich denn selber rein? Und was kannst du anders machen? Also ich glaube, die Kombination zwischen mental und körperlich, beides anzuschauen und da auch eine Hilfestellung zu geben, das ist das, was Unternehmen heutzutage einfach immer mehr machen müssen. Klar, da gehört natürlich auch Ernährung dazu, Klar, es sind viele Parameter, die zusammenkommen. Die Erfahrung, die wir machen, es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die einen, das sind oftmals so Hidden Champions, wie die Firma Opet hier südlich von München, die einfach so weit vorweg sind von dem, was sie alles anbieten, von Fitnessstudio, von gesunder Ernährung, von Support. Die haben auch so ein Feuerlöscher, sag ich mal. Wenn ich mal ein Problem habe, habe ich immer extern einen Ansprechpartner, den ich jederzeit anrufen kann und so weiter. Ja. Das heißt, es gibt die Unternehmen, die schon immer sehr weit vorne sind. Also eher die Veränderung aus der Motivation rauszumachen. Was wir merken, das ist das, was du jetzt auch angesprochen hast, immer mehr Unternehmen kommen aber auch in den Druck, den Schmerz, etwas machen zu müssen, weil sie merken, mir fliegt das ganze Ding um die Ohren. Und ja, wir sind momentan so in der Situation, dass auch so die Nachfrage, die wir sehen, wir haben die größte Nachfrage nach professioneller Führung. Weil warum wird da jemand Führungskraft in Deutschland, vor allen Dingen in der Dachregion, der beste Fachmann oder Fachfrau oder der beste Verkäufer wird irgendwie Führungskraft. Das heißt, Führungskompetenz und Fachkompetenz hat ja nichts miteinander zu tun. Ja. Also das ist so der eine Bereich, der da sicher immer mit reinkommt, dass man da das einfach professionalisiert. Und vor allen Dingen den Unternehmen, die jetzt einfach merken, ich muss da was tun, ist der Schmerz. Und dann suchen sie oftmals natürlich nach einfachen, schnellen Lösungen. Aber da gehört für mich auch ein strategisches Health Management rein, wo man das top-down macht. Es muss auch vorgelebt werden von der Geschäftsleitung, dass man das runterbricht und nicht nur, ey, Obstkorb haben wir ja schon in der Ecke stehen und es gibt auch noch, wir bieten auch abends noch ein bisschen Yoga-Kurs an oder sowas. Das sind ja nicht die Lösungen. Ja. Dass man da ein ganzheitliches Konzept betrachtet und auch schaut, wie kann ich das verankern, dass es auch zu einem Selbstläufer, zu einer Selbstverständlichkeit im Unternehmen wird. Und das sind eben dann nicht nur die Benefits, die damit reinkommen, sondern dass ich das wirklich ernst nehme auch. Ja, absolut.
Du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das hatte ich auch hier in der Vorbereitung drin, das Thema Homeoffice. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch, wird auch schon laut diskutiert. Ich sage auch diese Abgrenzung im Homeoffice. Und dann eben aber auch, ich bin auf der Distanz, ich als Unternehmer muss auf der Distanz führen, habe meine Aufgaben, habe aber keinen Zugriff, habe die Unsicherheit. Ja. Was machen die denn eigentlich? Und dann habe ich, sehe ja auch selber, mein Kind kommt um 13 Uhr von der Schule, ich kann dem doch jetzt nicht Nein sagen, nicht Hallo sagen und dann vielleicht nicht gemeinsam Mittagessen und so weiter. Was hast du denn da, was du uns Unternehmern da auf den Weg mitgeben kannst, was wir da vielleicht für Rahmenbedingungen oder was auch immer schaffen können, um da ein Stück weit mehr Ruhe reinzukriegen.
Ja, genau. Du sprichst ein interessantes Thema an, weil viele sagen, ja, wenn ich im Homeoffice bin und im Homeoffice arbeite, dann habe ich ja den Stress, den Druck von der Firma nicht und so weiter. Die Studien, die meisten, die man sich runterladen kann, zeigen, dass Menschen, die im Homeoffice sind, eigentlich eher gestresster sind, wie die im Job sind. Ja. Eben, du hast es beschrieben, je nach Umfeld und so weiter, kommt natürlich auf die Rahmenbedingungen an, tue ich mich natürlich durchaus schwer, je nachdem, wie weit kann ich mich da auch abgrenzen. Du hast Family, Kids, Rahmenbedingungen und Sonstiges. Und ich glaube, wir hatten letztes Mal ja auch darüber gesprochen, über das Thema Big Quit, dass wir in Amerika 5 Millionen Menschen im August gekündigt hatten. 80% von denen waren im Homeoffice, ja, weil du die emotionale Bindung auch nicht hast. Ja. Das, worüber wir vorhin gesprochen haben, ja, was brauche ich denn, um resilient zu sein? Ich brauche, und da spielen wir wieder in unser Thema natürlich rein, das entsprechende, ich brauche Menschen, ich brauche Kultur, das Zusammenspiel, wie arbeiten wir zusammen? Und für mich ist es ein ganz wichtiges Thema immer, gewisse Aufgaben, Tätigkeiten, was gibt mir Energie? Und was kostet mehr Energie? Ja? Und in dem Moment, wenn ich in einem Unternehmen, wie auch bei uns zum Beispiel, bin, die Menschen, das war auch in der Pandemie, ja, bei uns ist kaum einer zu Hause geblieben. Gut, wir sind ja in das neue Ausbildungszentrum gegangen, New Workplace und alles Mögliche. Die Leute kommen gerne hierhin, ja, weil sie merken, hey, hier habe ich meine Kollegen, hier habe ich die Kultur, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir wertschätzend auch miteinander um. Und wenn es um das Thema Resilienz geht, da gibt es ja so zwei Dinge. Das eine ist ja der Job und das andere ist privat. Wenn ich einen stressigen Job habe, dann hoffe ich, dass ich privat zumindest die Möglichkeit habe, da resilient auftanken zu können. Das hat mit einer, klar, mit viel Vertrauen, Freunde, Familie und so weiter zu tun. Wir haben aber auch die Situation als Beispiel gehabt, letztens mal, da haben wir eine Kollegin gehabt, die sagt, Gott sei Dank habe ich meine Firma, habe ich mein Team, habe ich mein Umfeld hier. Privat, totaler Scherbenhaufen, ja, Beziehungen, das gesamte Programm. Und ich habe dann einfach die Möglichkeit, dass ich in der Firma auftanken kann. Also es geht in beide Richtungen. Und ich muss schon beides insgesamt angucken. Ja. Also in dem Moment, wo ich einen gestressten Job habe, komme da nach Hause und der Stress, der Wahnsinn geht weiter, weil eine toxische Beziehung oder je nachdem, was es da ist. Und da ist eben wichtig, dass die Menschen verstehen, ich muss beides zusammen anschauen. Ja. Und ich muss das ganzheitlich anschauen. Und erst dann funktioniert das Ganze. Ja. Und Homeoffice, also ich bin zum Beispiel, klar, ich bin ja viel unterwegs weltweit. Ich bin es gewöhnt, nicht im Office zu sein und trotzdem auch mit meiner Assistentin zu arbeiten, mit WhatsApp-Sprachnachrichten und so weiter. Ich sage immer, ob ich in Miami, Dubai oder in München bin, spielt keine Rolle. Wir haben das so eingespielt, ja. Aber ich bin überhaupt nicht der Homeoffice-Typ. Ja. Ich komme, wenn ich hier bin, bin ich immer im Office. Hier bin ich vor Ort. Ich habe immer eine offene Tür hier. Das heißt, ich bin immer im Austausch. Ich bekomme mit, was hier geht. Auch so, wir leben halt auch so diesen positiven Spirit, wie wir miteinander umgehen, sehr wertschätzend und so weiter. Und da ziehe ich auch Energie raus. Also ich habe mehr Energie, wenn ich im Office bin, als wenn ich von zu Hause aus arbeite oder egal, wo ich bin. Aber da spielen wir natürlich wieder in das Thema Kultur. Und jedes Unternehmen hat eine Kultur, das ist keine Frage. Die Frage ist es nur, ist es eine positive oder eine negative Kultur, die ich habe? Ja? Und da fängt es ja oftmals an. Ja? Wenn ich eine toxische Kultur habe im Unternehmen, mit Mobbing, wie gehen wir miteinander um und so weiter und so fort, ja. Das kostet mich wahnsinnig viel Energie. Und für mich ist es immer ganz wichtig zu sehen, was kostet mir Energie, was gibt mir Energie? Und das, wenn ich eine gesunde Kultur habe und wertschätzend und wir Spaß haben, ja, und wir auch gemeinsam feiern, das sind auch Kleinigkeiten, ja. Wir haben zum Beispiel eine lustige Sache, das haben wir in unserem Imagefilm auch drin für Bewerber. Unsere Sales Teams, das ist die Ebene, wo ich jetzt hier auch bin, da haben wir eine Umsatzhupe. Das heißt, wenn wir jetzt einen schönen Abschluss, wenn wir einen schönen Abschluss gemacht haben oder irgendwann Ende des Jahres, das ist bei uns immer ganz wild, dann wird gehupt und alle gucken und sagen, ey, was ist denn los? Erzähl mal und so weiter. Das heißt, wir feiern auch kleine Erfolge. Nicht Ende des Jahres und das ganze Jahr haben wir hier eher so, ich sag mal, den Stress. Aber das sind so kleine, ich nenne es mal Rituale. Ja, das sind kleine Rituale, die aber einen großen Unterschied machen, ob das jetzt eine Geburtstagsfeier ist oder unsere Umsatzhupe oder alles, was da so zusammenkommt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man natürlich auch wertschätzend miteinander umgeht. Und du weißt ja, wir nutzen ja dieses Insights-typologische Modell, die Insights-Analysen auch. Und damit weiß ich ja auch, wie tickt mein Gegenüber. Ist das jemand, der eine kurze Zündschnur hat, der sehr ergebnis- und sehr direkt ist? Dann weiß ich, okay, der hat ja nichts gegen mich. Und der andere Kollege, der bringt vielleicht das Zwischenmenschliche rein. Wir haben hier unsere Feel-Good-Managerin, sag ich mal. Also wenn du bei uns ins Büro kommst, ja, wir haben ja unten gerade Ausbildung laufen, da haben wir überall schöne Weihnachtselemente stehen. Also du merkst, die Leute kommen rein, das war das Feedback gestern, die kommen rein und sagen, irgendwas ist anders hier. Ja. Also man kommt auch sofort runter. Aber das sind viele Kleinigkeiten. Ja. Das ist nicht eine einzige Sache, ja. Und Employer Branding, Arbeitgeber Marke heißt ja nicht nur nach außen hin was zu zeigen, sondern du musst es tatsächlich leben, ja. Und das ist das, was den Menschen dann nachher auch so, ich sag mal, den Boden gibt, wo sie Energie auftanken können. Und wir müssen zum Teil unsere Leute ja dann auch nach Hause schicken und sagen, hey, pass mal, machen wir Feierabend, du bist jetzt schon lange hier, weil die so viel Spaß haben dann, ja. Für die ist es nicht arbeiten, ja. Und ich sage immer, in dem Moment, wo du die Berufung im Beruf findest, das ist der letzte Tag, an dem du gearbeitet hast. Und das fängt natürlich an, die Grundvoraussetzung ist, dass Job und Person tatsächlich zusammenpassen. In meinem ersten Leben war ich ja auch in einem Umfeld, wo die mir eine interessante Karriere angeboten haben, aber es hat gar nicht zu mir gepasst. Die haben mich in die Buchhaltung gesteckt, da Controlling, das war der Super-GAU. Außer guten Morgen hat da kein Mensch mit mir gesprochen. Wenn ich sowas habe, dann bin ich natürlich, wenn das Umfeld schon nicht zu mir passt, der Job nicht passt, dann kostet mir das ja schon viel Energie. Und wenn ich dann andere Dinge noch drumherum habe, kannst du dir vorstellen, dass ich dann relativ schnell ausbrenne dann auch. Ja.
Du hast es gerade angesprochen, wohin meine nächste Frage zielt. Lass uns gleich mal nach vorne gucken. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und es ist auch ein Thema, das ich auch immer wieder in meiner Arbeit oder auch im Umfeld sehe. Menschen machen Dinge, für die sie gar nicht gemacht sind, die gar nicht ihrem Sinn entsprechen und bleiben aus Motiven wie Sicherheit, Geld und weiß nicht was, bleiben die in ihrem Job. Und ich habe Freunde, auch Unternehmerfreunde, die definitiv nachweislich deshalb auch in den Burnout gekommen sind, weil sie den ganzen Tag innerlich gegen irgendwas kämpfen müssen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Ist ein schwieriges Thema für viele, weil gerade Thema Sicherheit und jetzt, Mensch, kannst du doch nicht einen anderen Job machen und so weiter. Was empfiehlst du als Fachmann da zu machen oder wie gehe ich an so ein Thema ran, der sich jetzt hier vielleicht ertappt fühlt? Ich übrigens als Unternehmer habe auch 14 Jahre und 15 Jahre ein Unternehmen geführt. Ich denke auch sehr erfolgreich, das nicht mir entsprochen hat, dass ich gemacht habe, weil es eben in unserer Familienlinie in irgendeiner Form halt so sich ergeben hat. Aber ehrlicherweise, ich war da nicht richtig. Absolut. Und ich bin den Weg gegangen, nach rückbetrachtet sehr, sehr mutig. Klar. Aber dennoch für jeden, der jetzt in so einer Situation steht, ja gerade nochmal wahrscheinlich Sicherheit, Geld, vielleicht auch andere Dinge. Wie gehe ich daran? Was empfiehlst du? Oder kannst du vielleicht einen Rat geben?
Absolut, absolut. Ich habe ja verschiedene Lehraufträge auch an Universitäten, wo ich mit Studenten arbeite. Und wir geben denen so ein Persönlichkeitsgutachten, wo wir auch, ich habe ja mal ein Buch gemacht, Stärken, Stärken auch. Das ist ja mein Ansatz so, ja. Und für mich interessant bei den Studenten, da waren mindestens ein Drittel der Studenten dabei, wo ich mir die Frage gestellt habe, sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Studienrichtung einzuschlagen? Weil wenn ich mir deine Motivation, deine Stärken und so weiter anschaue, deine Werte anschaue, hat es überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Also das ist für mich nochmal Punkt Nummer eins, wo wir das Thema Stress und Burnout und so weiter dann auf der anderen Seite haben. Das heißt, das Erste ist, und auch bei dem Relief-System, was wir da entwickelt haben, da ist eine Dimension drin, das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit. Wie weit, also was sind wirklich meine Werte? Und das messen wir auch bei Bewerbern oder auch bei Führungskräften. Was treibt dich wirklich an? Was ist dir wirklich wichtig? Ja, und wenn du jeden Tag einen Job hast, der deine Werte, sag ich mal, mit Füßen tritt, ist das eine, das sind wir in einem Kulturthema, oder dass du in einem Job drin bist, wo das, was deine Stärken sind, jeden Tag überhaupt nicht gefordert sind und du dich jeden Tag verbiegen musst, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Energie das kostet. Also von daher das Thema Job und Talent zusammen anzugucken und sich auch mit sich selber mal auseinandersetzen, was ist mir wirklich wichtig. Und jetzt hier am Anfang des Jahres ist es ja immer schön, nochmal zu sagen, hey, an Weihnachten bin ich ein bisschen runtergefahren, habe den Kopf vielleicht ein bisschen klarer gekriegt, um für sich selber auch mal rauszuarbeiten, was sind meine echten Stärken, was sind wirklich meine Talente, was sind auch meine Werte, was ist mein Motivationssystem und vor allen Dingen die Sinnfrage zu stellen. Ja. Was ist mir wirklich wichtig, was gibt mir wirklich die Berufung im Beruf? Und wenn ich das rausfinde und meine Karriere, meine Zukunft auch in die Richtung einbringe oder auch in der Lage zu sein, dass ich den Schritt unternehme, zu sagen, okay, ich bin eben nicht mehr bereit, das so weiterzumachen. Ja. Ein Riesenthema in Deutschland, hätte ich hier nie gedacht, das Thema Nachfolgeregelung. Wenn wir anschauen, bei wie vielen Unternehmen das Thema Nachfolgeregelung ein Riesenthema ist und da wird der Junior oder die Tochter oder der Sohn in ein Korsett gepackt und vielleicht der Gründer meint, es muss auch genauso dann geführt werden, gleicher Führungsstil und alles, die Werte haben sich da ja auch geändert, die darunter extremst leiden. Und dann ist es für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann ich im Prinzip ausbrenne dann. Ja. Und das ist für mich ja eigentlich immer die Grundlage. In dem Moment, wo ich meinen Sinn herausgefunden habe und etwas tue, was meinem Sinn entspricht, ich nehme immer das ganz, ganz einfache Beispiel. In dem Moment, wo ich Nachwuchs bekomme, wenn ich Mutter, also nicht ich, wenn ich Mutter werde, habe ich 24/7 voll, ich sage mal, Herausforderungen, ja, bin gefordert. Ja. Aber meine Sinndimension ist extrem hoch. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Sinn sehe oder auch hier, wenn das Team bei uns im Unternehmen, wenn ich als Führungskraft die Vision, die Mission, was ist unsere Passion auch, wo geht unsere Reise hin, wenn ich da einen starken Sinn sehe in dem, was ich tue, bin ich natürlich wiederum bedeutend resilienter, ja. Und ich glaube, vielleicht Anfang des Jahres drum passt unser Podcast ja auch sehr gut, dass sich die Menschen mal reflektieren oder dann halt auch mal über so ein Persönlichkeitsgutachten sich mal checken lassen oder mal mit Relief da diese 30 Stress-Dimensionen, die wir dann angucken, auch wirklich mal anschauen, sich zu hinterfragen und dann auch zu sagen, okay, was ist wirklich gesund für mich? Einmal das Umfeld. Aber wie gesagt, ein großer Teil, viele schieben es aufs Umfeld. Ich bin ja ein Fan davon, diese Stressmarke Eigenbausache anzugucken, auch zu schauen, wo treibst du dich selber und wo machst du dir das Leben selber schwer? Und wenn man sich damit mal beschäftigt, dann merkt man, dass man auch viele Sachen eigentlich loslässt, abschmeißen kann und dann merkt man auch, ja, was für einen Druck man da vielleicht hatte, weil ich versucht habe, eine Rolle einzunehmen, die gar nicht zu mir passt, wo Job und Person nicht passen. Und auch wenn wir momentan in einer nicht ganz einfachen Situation sind, wenn wir sehen, was wir da in Deutschland vor allen Dingen gerade anrichten, auch politisch und so weiter, aber trotzdem habe ich ja heutzutage eine Möglichkeit, ich brauche nur über die andere Straßenseite zu gehen, da habe ich ja schon andere Jobangebote, ja. Dass ich heute auch mal wirklich mich hinterfrage, wo geht meine Reise hin und was ist vielleicht das Umfeld oder wo gehe ich in ein Unternehmen, die eben die Kultur dann auch nicht mit Füßen treten, sondern die das wirklich vorleben. Ja. Und das macht natürlich viel aus. Und dann aber, wie gesagt, wichtig dabei auch zu hinterfragen, was ist mein Motivationssystem, was sind meine Träger, dass ich die verstehe und damit einen schönen Ausgleich finde. Ja. Weil Stress an sich, nochmal als Ende, Stress an sich ist ja nichts Negatives. Wir brauchen Stress, das ist wichtig. Wir brauchen Stress, das war ja das Thema mit dem Burnout. Wenn wir überhaupt keine Herausforderung, überhaupt keinen Stress haben, wäre das ja auch nichts. Ja? Aber ich glaube, ich habe den Stress, den Peak und ich muss dann wieder auftanken können und diese Balance muss da sein. Wenn ich über einen längeren Zeitraum nicht auftanken kann und die Batterien immer leerer werden, ich glaube, das ist das gute Beispiel, was du angesprochen hast, dann irgendwann, und wenn dann das Ladekabel kaputt ist, weil ich nicht mehr laden kann, ja, weil ich so tief entladen, das ist ja wie eine Batterie, ja, wenn eine Batterie mal zu tief entladen ist, dann kriege ich die nicht mehr hoch. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, dass ich dagegen steuern muss. Ja.
Ja. Ich möchte noch eine klitzekleinigkeit, das ist der Podcast ja mit dir. Ich habe aus der Erfahrung vielleicht noch eine Sache dazu hinzufügen. Also dieses Thema, nicht richtig im Beruf zu sein und gegebenenfalls auch den ganzen Tag etwas zu tun, was gar nicht dem eigenen Sinn entspricht, hat auch krasse Auswirkungen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung reden, auch ins Privatleben und in die Ehe und auch in die Kinder. Und es ist wirklich so, es mag für viele ein großer Schritt sein, auch für einen Unternehmer ein Geschäft zu beenden. Aber es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Unternehmen, die toll sind, die auch gute Leute suchen und die auch eine ganz andere Unternehmenskultur haben, so wie ihr sie ja auch lebt. Ich glaube, die Chancen sind so großartig und es ist ein ganz krasser Gamechanger für das eigene Leben und fürs eigene Wohlbefinden, da mutigen Schritt zu gehen. Also das war mir jetzt ein riesen Bedürfnis, das noch hinten dran zu fügen, weil es ist einfach schade, da zu verharren, nur weil es vielleicht gerade am Monatsende der Scheck kommt, aber das dann irgendwo Schmerzensgeld ist für 30 Tage, was auch immer.
Oder auch, manchmal ist es ja so, ich muss das Unternehmen ja gar nicht verlassen. Wenn ich mich da wirklich mal reflektiere und gute Leute, denen gibt man gute Chancen heutzutage, weil ich weiß ja, ich möchte ja, wenn ich ein High Potential habe, will ich den ja nicht verlieren. Aber die Frage ist, gibt es andere Schwerpunkte? Und das hat auch mit persönlicher Entwicklung zu tun. Ja? Das, was mir Also ich weiß noch, wie ich mich selbstständig gemacht habe im Beratung, Training. Da habe ich so 200 Seminartage selber gemacht pro Jahr. Ja.
Ui.
Genau. Wenn ich das heute machen würde, ich weiß nicht, ob meine intrinsische Motivation, mein Sinn immer noch auf dem Level wäre. Ja. Und das ist ja auch eine persönliche Entwicklung. Ich muss ja, das Schlimmste ist ja Stillstand. Stillstand ist Rückschritt. Auch zu überlegen, wo kann denn meine Reise hingehen? Ja, und das kann vielleicht auch durchaus im eigenen Unternehmen. Wir haben das bei uns auch. Wir haben Menschen in eine neue Position reingenommen. Einmal ist es Eigenverantwortung, aber auf der anderen Seite auch, dass wir hier den Raum geben, Menschen sich zu entwickeln. Und du siehst, wie die anfangen zu leben, wie die über sich hinauswachsen, weil sie auf einmal merken, hoppla, das ist ja eine Sache, die mir richtig, richtig Spaß macht. Ja. Und das ist für mich als Unternehmer Ich bin ja operativ kaum im Business noch drin, also im operativen direkten Geschäft. Mhm. Das Schönste für mich, und das ist das, was Führung eigentlich heutzutage bedeutet, dass ich andere Menschen empowere. Und wir haben so schöne Beispiele, ja. Wo wir Menschen eben an den richtigen Platz bringen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Part. Und dann diese Menschen auch zielgerichtet, typgerecht motivieren, unterstützen und so weiter. Und dann auch ein Umfeld schaffen, wo sie auftanken können, wo sie Spaß haben. Bei uns ist Lachen erlaubt. Das ist im Gegenteil, ja. Das gehört alles dazu. Und dann habe ich schon mal von innen, weil das Thema Sinn, haben wir gesagt, ist extrem wichtig, schon mal eine gute Voraussetzung. Und wenn ich dann noch vielleicht verstehe, was meine Trigger, was so meine Antreiber sind und ich da nicht drauf reinfalle in diese Falle, sondern er frühzeitig gegensteuern kann, und das kann man, ich glaube, dann haben wir da schon eine gute Basis. Ja.
Hört sich sehr gut an. Zum Ende. Jede Sitzung endet und jedes schöne Gespräch endet natürlich mit ein paar Aufgaben und ein paar To-Dos, die wir jetzt verteilen dürfen. Nein, Spaß beiseite. Frank, was sind jetzt so, was möchtest du uns vielleicht noch mitgeben auf dem Weg, wie wir jetzt 2025 da ein Stück anders gestalten können? Also gerade im Kontext der Gesundheit, was sind so Dinge, Rituale, Themen, die ich jetzt angehen kann, wo jetzt vielleicht die Chance ist, einfach auch mal was zu implementieren, was uns einfach wahnsinnig hilft und unterstützt, besser zu sein, auch Menschen anzuziehen. Und was sind jetzt so deine vielleicht 3-4 Empfehlungen, die du uns jetzt mitgeben möchtest?
Also mein Lieblingsmotto, work hard, play hard, aber was die Botschaft dahinter ist, den Ausgleich auch zu haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wenn ich nur noch arbeite, komme ich ja auch in dieses Hamsterrad. Ja? Also beide Seiten zu leben, auch sich bewusst vielleicht auch Auszeit zu nehmen, bewusst ein Hobby zu haben, bewusst Zeit mit Freunden zu verbringen, bewusst den Kopf auch freikriege. Ja? Ich spiele ja auch so ein bisschen Golf. Die wenigsten Golfer, entweder spielen sie 100% oder nicht. Ich bin da so zwischendrin. Aber am liebsten, was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich den ganzen Tag, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Ja. Wir haben einen Golfplatz hier, der ist nicht weit entfernt. Da gehe ich abends nach dem Job, wenn das Wetter gut ist, vielleicht nicht gerade jetzt, gehe ich dann 9 Loch zu spielen. Und um ehrlich zu sein, ich spiele am liebsten entweder mit guten Freunden und so weiter oder 9 Loch. Ich gucke immer, wann ich alleine spielen kann. Ja. Weil damit habe ich die Möglichkeit, meinen Kopf frei zu kriegen, mal runterzufahren und so weiter. Und das sind so kleine Rituale, wo man sich bewusst auch mal die Zeit nimmt oder eben auch mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und diese Rituale sind es, glaube ich. Ja. Und ich glaube, die Diskussion zum Schluss ging ja auch in die Richtung Stärken. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Talente? Und wie weit spielen die zusammen, was ich jeden Tag mache? Ich glaube, wenn ich da die Kombination habe und mich ja auch Anfang des Jahres ja auch mal so die Sinnfrage stelle, was ist mir wirklich wichtig? Wo soll meine Reise hingehen? Ja, für was stehe ich wirklich? Für was stehe ich auch nicht? Ja, je klarer das ist, umso eher bin ich auch in der intrinsischen Energie. Und dann ist das, was wir machen, ist dann eher Spaß. Und die Berufung im Beruf ist eigentlich das, was wir suchen sollten. Und wenn wir das hinkriegen und dann mit einem resilienten Gesamtumfeld, privat und Job. Ich glaube, dann haben wir eine gute Voraussetzung.
Mega. Also vielen, vielen Dank wieder für die Zeit, für die wertvollen Inhalte. Und ich glaube, es ist beides eines unserer Herzensaufgaben, hier dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Dinge tun, die Träume in die Welt bringen. Absolut. Und natürlich auch unsere Energie, wie soll man sagen, dass wir auf uns achten und dass wir Spaß haben, Lebensfreude haben und mit voller Energie das tun und das immer tun können oder solange wir tun, solange wir wollen es tun können.
Absolut. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Wenn wir die Resilienz und die Gesundheit mental wie physisch nicht mehr haben, spielt alles andere keine Rolle mehr. Ja. Ich glaube, das ist das A und O. Ja. Das war so interessant. Letztes Jahr hatte ich mal so einen kleinen Eingriff, war nichts Großes. Aber erst dann merkt man es eigentlich. Oh, hoppla, so die Dinge, die ganz normal waren, die sind erstmal zurückgestellt. Ja? Also da verändert sich sofort dein Wertesystem. Ja? Und die Frage, die man sich eher Anfang des Jahres stellen sollte, wie viel Zeit verbringe ich denn mit dem, was mir wirklich wichtig ist? Weil in dem Moment, wenn ich mal gesundheitlich angeschlagen bin, dann werden einem Dinge auf einmal wichtig. Ja? Und wenn ich dann sehe, 90% meines jetzigen Lebens spielt da überhaupt nicht zusammen. Und ich kenne es noch, früher war so, ja, wenn ich mal in Rente gehe oder wenn mal das und das ist, dann fange ich an. Forget it. Das funktioniert nie und Lebenszeit ist kostbare Zeit und ich glaube, da ist es wichtig, dass man das, man muss nicht trennen zwischen Privat und Geschäft, ja. Und deswegen das Thema Life Balance, da gibt es das Leben und Job und dann die Balance, das ist für mich das Verkehrte, wenn ich den Job gefunden habe, für mich ist Privat und Geschäft nicht getrennt. Ja.
Ja.
Das kostet mich auch nicht Energie, im Gegenteil, ja. Wenn man dieses Zusammenspiel rausfindet, ich glaube, dann hat man eine gute Voraussetzung. Ja.
Frank, ganz, ganz lieben Dank. War wirklich wieder ein Kracher. Und ja, ich würde mich freuen, vielleicht hast du noch einen letzten Satz, eine letzte Idee für unsere Zuhörer, was jetzt 2025 getan werden darf oder vielleicht auch, was so dein Motto ist für 2025.
Ja gut, ich sag mal.
Dein abschließendes Wort deiner sein.
Genau. Ja gut, die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Ich glaube, da sind wir uns im Klaren, ja, wenn man so abgeht, was da drumherum passiert, auch mit Kriegen und Co. Und trotzdem, glaube ich, leben wir nicht in der besten Zeit, wie es schon genannt wurde, aber wir leben in einer herausragenden, traumhaften Zeit. Ja. Und ich glaube, man darf sich nicht zu stark von dem, was wir an Konsum außenrum jeden Tag abbekommen, beeinflussen lassen. Ja. Auf der anderen Seite, wir haben noch nie so viele Chancen, wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, auch beruflich wirklich die Berufung im Beruf zu finden. Ja. Ich glaube, das ist klar, das A und O, dass man hier den Fokus auch wieder auf die Dinge wirft, die wirklich Spaß machen, die Sinn geben, die uns die Berufung geben und weniger abgelenkt zu sein von dem, was drumherum eigentlich passiert. Ja. Also ich filtere mittlerweile auch bewusst was ich anschaue, Stichwort Nachrichten und so weiter und so fort. Früher, es war interessant, ich bin ja viel in den USA und ich habe mir jeden Abend, bevor ich in den USA dann ins Bett gegangen bin, habe ich mir Mediathek die Tagesschau angeguckt. Ich muss sagen, ich gucke seit 2 Jahren keine Tagesschau mehr. Ich informiere mich sehr wohl über was passiert und so weiter. Aber ich glaube, man muss sich da auch sein eigenes System schaffen, um eben mental nicht nur mit negativen Informationen und Botschaften runtergezogen zu werden, sondern schon im Klaren sein, okay, ich muss wissen, was da wirklich passiert, ich muss es einschätzen können, ich will es verstehen, deswegen höre ich mir auch Experten an. Und dann aber trotzdem, ich sag mal, mental den Spirit, nachher das Positive zu sehen und da auch aufzutanken und Spaß zu haben, weil wir haben noch nie eine bessere Zeit gehabt wie heute.
Frank, ich wünsche dir und dir und deinem Team ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr. Wir werden uns sicherlich bald auch wieder live sehen. Da freue ich mich schon sehr. Und vielleicht gibt es auch noch mal eine dritte Folge. Also wer weiß.
Jederzeit.
Auf jeden Fall. Super.
Alles klar, Dirk.
Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald, mein Lieber.
Ja, genau. Tschüss, Frank. Und auch an die Zuhörer alles Gute. Und wenn Fragen sind oder sowas, einfach mal melden. Oder wenn jemand mal so ein Check-up machen möchte oder so, einfach ein Signal geben. Stehen wir auch danach sicher zur Verfügung. Ja.
Sehr gerne, das haben wir in der letzten Folge auch gemacht. Wir werden hier wieder auch natürlich im Rahmen dieser Folge auch wieder die Daten von dir beziehungsweise Kontaktdaten von dir und deinem Team rüberschicken. Und ja, ich kann es nur jedem dringend empfehlen, gerade im Kontext, wenn er sich hier wiedergefunden hat, wenn er Dinge gemerkt hat, sagt bitte, 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 geht diesen Schritt, der ist es einfach unglaublich wichtig. Ja, Frank,
alles Gute.
Bis bald, mach's gut, tschüss.
Bis demnächst, wir sehen uns, danke dir.